Lukas Kapitel 8, Vers 40. Hört Gottes Wort. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und, obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie zugleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Während er aber noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sogleich stand sie auf, und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Soweit Gottes Wort. Unser Gott und Vater, der du dieses Wort uns gegeben hast, bitten wir dich nun, dass du uns hilfst, es zu verstehen, es zu hören mit unseren Herzen und zu antworten im Glauben. Lass unser Nachdenken dir wohlgefällig sein und lass meine Worte dir wohlgefällig sein. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne hin. Ich beginne mit einem Zitat. Es wird immer wieder gesagt, dass meine Generation den Glauben verloren hat. Wir verlieren den Glauben an Gott, verlieren den Glauben an die Zukunft. Doch ich weiß nicht, ob das ganz der Wahrheit entspricht. Ich denke, näher an der Wahrheit ist, dass wir den Glauben niemals erlernt haben. Ende des Zitates. So beginnt ein Artikel, der vergangenes Jahr geschrieben wurde von einer bekannten Online-Autorin. Und in diesem sehr interessanten Artikel schildert sie die Besessenheit der jüngeren Generation, der Gen Z, der Generation Z, die Besessenheit dieser Generation, alles anzuzweifeln und immer ungewiss zu sein. Und zwar in allen möglichen Bereichen des Lebens. Sei es in Beziehungen, sowieso, wenn es um Religion geht, aber in Beziehungen, in der Gesellschaft, in der Politik, egal worum es geht. Alles muss irgendwie ungewiss sein. Alles muss angezweifelt werden. Und wozu führt es? Es führt zu Vertrauensunfähigkeit, also dem Unfähigsein, überhaupt anderen Menschen zu vertrauen, mangelnder Verpflichtung gegenüber anderen und letztlich zu dem Verlust jeglichen Wissens darüber, was eigentlich richtig und falsch ist und was gut und schlecht ist. Und sie schließt dann ihren sehr dringlichen Artikel mit den Worten: Die einzige Waffe, die wir in dieser Welt haben, ist der Glaube. Und ich muss sagen, ich stimme ihrer wirklich sehr scharfsinnigen Analyse wirklich zu. Aber es bleibt doch die Frage: Glaube an was? Darauf geht sie nicht wirklich so tiefgehend ein in ihrem Artikel. Sie schildert das Problem und ich glaube, es ist ein wirklich dringendes Problem. Aber was ist die Lösung? Glaube an was? wenn wir nicht mehr wirklich vertrauen können, wenn wir immer nur zweifeln müssen und Glaube der Ausweg aus dieser verstrickten und existenziell zwanghaften Ungewissheit ist, was für eine Art von Glaube ist es? Ist es einfach nur Glaube an die Kraft des Glaubens? Das mal als Frage hier in den Raum geworfen. Auf unserem Weg durch das erste Drittel des Lukas-Evangeliums ist es mittlerweile uns klar geworden, wenn wir so diese einzelnen Episoden uns immer wieder anschauen, dass der Weg, den Jesus Menschen in das Reich Gottes, von dem er ständig redet, weist, der Weg in dieses Reich führt durch den Glauben. Er führt durch den Glauben. Und die zwei Geschichten, die wir heute zusammengepackt sozusagen vor uns haben, sind keine Ausnahme. Wir haben es eben gelesen. Und diese zwei Geschichten, die wirklich auf interessante Weise zusammengehören, die ermöglichen uns tiefer in die Art des Glaubens zu blicken, den wir wirklich brauchen. Was ist dieser Glaube? Dieser Glaube ist untrennbar verbunden damit, worauf er gerichtet ist. Dieser Glaube ist nicht ein leerer Glaube, ein Glaube an die Kraft des Glaubens, sondern Glaube an ein Objekt, nämlich Jesus. Und dazu will ich euch heute Morgen 5 Wahrheiten zeigen. Zuallererst, der Glaube bittet Jesus. Das ist unser kürzester Punkt. Der Glaube bittet Jesus. Es ist eine der grundlegendsten Wahrheiten in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament, die wir zum Beispiel bei Joel finden, im Buch Joel, aber auch dann in Römer. Und das Prinzip finden wir natürlich überall. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was für eine wunderbare Zusammenfassung. Eine der wichtigsten Wahrheiten der Bibel. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Glaube beginnt und hört niemals auf, zu bitten, ihn zu bitten. Und wir lesen hier in diesem Text von der ganzen Volksmenge am Anfang, im ersten Vers dieses Abschnittes. Und diese Volksmenge erwartet Jesus. Jesus kommt zurück. Und aus dieser Volksmenge wird allerdings mal wieder eine Person herausgenommen. Und dieser Mann heißt Jairus. Das heißt, wir sehen hier diese vielen Menschen um Jesus herum, aber es gibt nur einen, der ihn ganz konkret hier um Hilfe bittet, und das ist Jairus. Er sagt, meine Tochter ist sterbenskrank. Komm und hilf ihr. Komm und hilf ihr. Geh zu Jesus mit seiner Bitte. Und hier folgt schon meine erste Frage an dich. Eine wichtige Frage. Benennst du deine ganz konkrete Not vor dem Herrn? Deine ganz konkrete Not vor dem Herrn, benennst du sie? Zum Beispiel, ich brauche dringend Weisheit für, füll hier ein, was immer in deinem Leben nach Weisheit, wo es um Weisheit mangelt. Oder ich wünsche mir eine Partnerin, einen Partner. Ich ertrage meine Arbeit nicht, weil XYZ. Ich komme gegen diese und jene Sünde in meinem Leben nicht an. Ich bin zutiefst einsam. Ich suche nach einem Ausweg. Und ich könnte den Rest dieser 31 Minuten füllen mit all diesen Möglichkeiten, wie unsere Not konkret aussehen kann. Hier nur ein paar. Die Frage ist, benennst du diese Dinge konkret vor Gott? Sprichst du sie vor Gott aus? Denk mal vielleicht für einen Moment an bestimmte Schwierigkeiten, an Nöte in deinem Leben, die du nicht zum Herrn bringst. Vielleicht große Dinge, aber vielleicht auch ganz kleine Dinge. Wir haben sehr viel kleine Nöte in unserem Leben, neben den wenigen sehr großen. Denk mal darüber nach, was du nicht vor den Herrn bringst und was das genau über deine Haltung gegenüber Gott aussagt. Was sagt es über deine Haltung gegenüber Gott aus, dass du diese Dinge nicht konkret vor ihm benennst? Eine Kernlektion der ganzen Bibel lautet, der Glaube bittet ihn, der Glaube bittet Gott. Und für Jairus war das noch nicht das Ende der Geschichte, aber hier begann es. Hier beginnt die Geschichte. Wir überlesen das sehr leicht, denn Jesus ist auf diese Anfrage eingegangen und er folgt ihm. Und Jesus war in diesem Moment nahbar, er ist ansprechbar. Und das drückt nicht nur eine Haltung oder eine Handlung in diesem Moment von Jesus aus, sondern es drückt sein Herz gegenüber uns aus. Sein Herz gegenüber denen, die ihn wirklich bitten. Echter Glaube bittet. Und noch ein zweites, das dem sehr nahe steht. Der Glaube sucht Jesus. Am Ende von Vers 42 lesen wir hier, während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Denk mal vielleicht an eine Situation, die wir immer wieder vielleicht auf Video sehen. Prominente Persönlichkeiten versuchen ihren Weg durch die Menschenmasse zu bahnen. Und heutzutage würden wahrscheinlich Bodyguards den Weg der Volksmenge zu dieser Person etwas erschweren. Aber wir lesen hier nicht gerade von sehr viel Sicherheitsabstand zwischen Jesus und den Volksmengen, sondern eher so, als würde er kaum Raum zum Atmen haben. Also eine penetrante Menge, die auf Jesus irgendwie eindringt. Und inmitten dieser Menge lenkt Lukas, der Erzähler, unsere Aufmerksamkeit auf jemand, der in der Menge buchstäblich vermutlich untergegangen wäre. Eine einzelne Frau. Jesus ist auf dem Weg zu dieser sterbenskranken Zwölfjährigen und hier finden wir eine Frau, die ein zwölfjähriges Leiden an ihrem Körper hat, einen Blutfluss. Und wie wir uns alle denken können, bringt es sie in sehr große physische Not und nicht nur seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Aber ihr Leiden, müssen wir uns vorstellen, war nicht nur körperlich, physisch, sondern es war noch viel komplexer als nur das. Ihr Blutleiden, das sie hatte, war nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern auch ein soziales Problem und ein religiöses Problem. Und das erkennen wir, wenn wir in das Alte Testament schauen, in 3. Mose 15 finden wir das Reinheitsgebot, beziehungsweise das ist Teil eines viel größeren Gesetzeskatalogs über Reinheitsvorschriften. Und in diesem Kapitel lesen wir von Dingen wie eben jenem Blutfluss. Denn dieser Blutfluss, diese Krankheit, machte die Frau kultisch unrein. Was bedeutet es, kultisch unrein zu sein? Denkt daran, Kult bedeutet nicht eine Sekte in diesem Sinne, sondern Kult bedeutet Gottesdienst. Kult bedeutet Begegnung mit Gott. Und wenn jemand kultisch unrein ist, bedeutet es, er ist unrein, er ist nicht fit, er ist nicht bereit, in Gottes Gegenwart zu kommen, im Heiligtum. Und es bedeutet keinen Kontakt mit anderen, denn andernfalls werden auch andere unrein und können nicht in Gottes Gegenwart kommen. Und normalerweise waren diese Zeiten zeitlich begrenzt. Denn vielleicht gab es eine Unreinheit für ein paar Tage und dann musste man sich reinigen und alles war wieder beim Normalen. Man war wieder bereit, in das Heiligtum zu gehen. Aber diese Frau hatte ein anderes Problem. Sie hat alles Mögliche probiert und hat es bei den Ärzten probiert und es gab doch keine Lösung. Und so macht sie sich auf und verbirgt sich in dieser Volksmenge mit diesem Ziel: Ich will zu Jesus. Und ich will ihn einfach nur berühren am äußersten Ende seines Gewandes, an der Quaste, also dem äußersten Zipfel. Und das muss mir eine Lösung bringen. Sie kam, wie wir lesen, von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Es war ihre Hoffnung, dass sie so endlich Heilung finden würde. Sozusagen vielleicht der letzte Ausweg. Das ist meine letzte Chance. Sie war eine Sucherin und sie wusste, nach wem sie sucht. Und hier ist die Frage für uns. Bleibst du für dich, bleibst du stehen, wo du bist, oder wirst du Jesus suchen? Wir geben die Suche nach Dingen, die uns nicht so wichtig sind, sehr schnell auf. Jedenfalls geht es mir so. Vielleicht bist du ausdauernder und beharrlicher in deiner Suche. Aber wenn die Dinge nicht so notwendig sind, bin ich jedenfalls dazu geneigt, die Suche sehr schnell aufzugeben. Ich habe mein Ladekabel für mein Handy verlegt. Okay, ich suche für ein paar Momente und dann denke ich mir, okay, ich suche morgen nochmal und irgendwann sage ich mir, ich kaufe mir einfach ein neues. Sich auf die Suche machen kostet nämlich ziemlich viel Zeit und davon haben wir alle nicht so viel übrig. Und es gibt viele andere Dinge, die unsere Zeit beanspruchen. Ich mag diesen Begriff, der in letzter Zeit immer wieder aufkommt, Aufmerksamkeitsökonomie. Vielleicht habt ihr von diesem Konzept schon mal gehört. Was verbirgt sich dahinter? Die Idee, dass eine unserer wertvollsten Ressourcen in unserer Zeit ist was? Unser Geld, ja, aber es ist unsere Aufmerksamkeit. Denn die Sache, die in dieser Zeit unsere Aufmerksamkeit für sich vereinnahmt, ist besonders wertvoll, denn es gibt so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wenn wir ins Internet gehen, werden wir das sehr schnell merken. Alle möglichen Anbieter und Firmen und sonstige Dinge wollen vor allem was? Unsere Aufmerksamkeit. Denn sie wissen, wenn ich nur ein paar Minuten die Aufmerksamkeit dieses Kunden habe, dann bedeutet es schon sehr viel und dann ist vielleicht da das Potenzial, mehr davon zu bekommen. Unsere Aufmerksamkeit ist sehr, sehr, sehr begrenzt und deswegen gibt es eine ganze Aufmerksamkeitsökonomie. Und so ist es eben auch mit unserer Zeit. Wir geben die Suche sehr schnell auf, wenn es uns nicht sehr wichtig ist. Aber je wertvoller etwas ist, desto bewusster und eifriger und vor allem ausdauernder suchen wir danach. Die Frau hatte so viel Zeit, Mühe und bittere Enttäuschung investiert, um endlich wieder normal leben zu können. Und all die menschlichen Möglichkeiten waren aufgebraucht. Aber sie hat von Jesus gehört und das bewegt sie zu einem neuen Anlauf. Und es ist interessant, denn wir wissen nicht wirklich, was sie über Jesus wusste. Aber wir wussten, sie hatte Glauben. Sie suchte in ihm die Heilung, die niemand sonst ihr geben konnte. Und dadurch wird sie für uns zu einem Vorbild, was wirklicher Glaube ist. Wie äußert sich Glaube? Wir suchen Jesus, so wie David in Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Das ist Glaube. Ich bin in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser und ich suche nach Christus. Das ist die Bewegung des Glaubens. Aber mitten darin geschieht etwas noch viel Großartigeres. Und das ist unser dritter Punkt. Der Glaube wird von Jesus gesehen. Wir haben gesehen, der Glaube bittet Jesus, der Glaube sucht Jesus. Aber der Glaube wird von Jesus gesehen. Am Ende von Vers 44 heißt es, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Also was in 12 Jahren nervenzehrender Suche nach Lösungen und Möglichkeiten nicht geklappt hat, nahm auf einmal ein schlagartiges Ende durch die unscheinbare Berührung des Zipfels an Jesu Gewand. Ihre Suche war nicht vergebens. Und doch, bei einer Suche blieb es nicht. Bei einer Suche blieb es nicht. Und das ist erst das Wunderbare an dieser Geschichte. Jesus beließ es nicht bei dieser körperlichen Heilung. Die Frau hatte Jesus gesucht und jetzt auf einmal, ist es nicht interessant, sucht Jesus nach der Frau. Jesus ist auf einmal der, der nach dieser Frau sucht. In Vers 45, wer ist es, der mich angerührt hat? Also vergesst nicht diese geballte Volksmenge, alle möglichen Leute wollen vielleicht irgendwie an Jesus ran oder versuchen sich jedenfalls so nah wie möglich zu Jesus hinzubewegen. Und wie soll es da möglich sein, festzustellen, wer Jesu Gewand berührt hat? Und darauf macht Petrus, sein Jünger, ihn dann so freundlich aufmerksam. Meister, was steht hinter deiner Frage? Alle könnten dich potenziell gerade berühren, das lässt sich nicht so leicht sagen. Und die Umstehenden sehen nicht wirklich ein, was Jesus damit bezwecken möchte. Aber er weiß ganz genau, worum es ihm geht. Er sagt, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und die Frau erkennt, dass sie nicht verborgen bleibt. Sie merkt irgendwie, sie ist ertappt worden. Sie wurde entdeckt. Und so konnte sie sich nicht mehr einfach aus dem Staub machen. Sie wurde entdeckt, könnten wir sagen, von Gott selbst. Von Gott selbst entdeckt, in der Person seines Sohnes Jesus. Gut möglich, dass du dir diese Predigt bis zu diesem Punkt anhörst, wo es ums Bitten und Suchen geht und du denkst dir, ich rufe zu Gott und ich suche ihn und alles, was ich mir erhoffe, bleibt aus. Aber schau mal über das Suchen und das Bitten hinaus. Schau auf das Ziel des Glaubens dieser Frau. Jesus hatte ein anderes Ziel mit dieser Frau, als nur, dass es dabei bleibt, dass sie ihn sucht und dass sie ihn bittet und dass es dann zu einer körperlichen Lösung kommt, ihres Problems. Wir sehen hier noch mehr. Es war nicht einfach das Empfangen der Kraft, die von Jesus ausgeht. Es war Jesu Blick. Es war, dass Jesus diese Frau sieht. Er wollte sie nicht gehen lassen, ehe sie von ihm gesehen war. Und das ist der allergrößte Preis, mit dem die Suche nach Jesus belohnt wird, dass er uns sieht. Es ist ein Geheimnis mit dem Glauben. Wir rufen zu Gott, wir suchen ihn, aber am Ende merken wir, es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen und es geht nicht darum, welche Leistung hinter unserem religiösen Suchmanöver steckt, sondern Es geht am Ende davon darum, von Gott gesehen zu werden. Das Beste stand der Frau in diesem Moment noch bevor. Und ich sympathisiere sehr mit den Kommentatoren, die hierzu anführen, dass die Heilung dieser Frau eigentlich noch ausstand. Ja, ihr eigentliches Leiden war zu einem Ende gekommen, aber die wirkliche Heilung, die stand noch aus. Denn es ging nicht nur um körperliches Leiden, es ging um die Beziehung mit Jesus, in die er sie führen wollte. Heilung kommt, wo Jesus mich sieht und er mich durch Glauben in die Beziehung mit ihm führt. Und hier ist die Lehre für dich und für mich heute Morgen. Bleib nicht bei einzelnen Vorzügen, die dir der Glaube vermittelt oder die dir Religiosität irgendwie vermittelt, stehen. Bleib nicht bei ein paar Vorzügen stehen, sondern werf dich zu Boden vor Christus selbst. Werf dich ihm selbst in die Arme. Weil wenn wir am Ende ihn nicht haben, dann haben wir das Größte verpasst. Wenn wir nicht Jesus selbst haben, haben wir das Größte verpasst. Vergleich's mal, um uns ein menschliches Beispiel zu geben, für einen kurzen Moment mit einer Freundschaft. Wenn dich jemand fragen würde, was der Wert einer echten Freundschaft ist. Jemand fragt dich, was bringt eigentlich richtig gute Freundschaft? Dann wäre deine Antwort sicherlich nicht folgende. Ein Freund ist gut, um Hilfe zu empfangen, wenn es Not gibt, um sich Geld zu leihen, um nicht allein vor anderen dazustehen und um soziales Prestige zu genießen. Wir alle wissen nicht, dass damit die Vorzüge von Freundschaft zusammengefasst sind. Freundschaft handelt von etwas ganz anderem. Es geht darum, einen Menschen wirklich zu kennen und auch von einem Menschen gekannt zu werden. Zu lernen, was wirkliches Vertrauen bedeutet. Auch zu lernen, was es bedeutet, verletzlich zu werden. Verantwortung zu übernehmen, zusammen durchs Leben zu gehen, einander zu unterstützen, zusammen zu lachen und zu weinen. Es sind nicht einfach ein paar Vorzüge, sondern es ist letztlich die Beziehung selbst, die den Wert echter Freundschaft ausmacht. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Christus. Der größte Schatz seiner Gnade gegenüber uns besteht letztlich darin, dass er uns sich selbst schenkt. Und um die Frau dahin zu führen, lockt er sie aus der Reserve sozusagen. In Vers 47 sehen wir, sie wirft sich dann vor ihm zu Boden. Und überlegt mal, was für maximale Verwundbarkeit wir in diesem Moment sehen. Sie wirft sich vor Jesus nieder und offenbart dem ganzen Volk die Geschichte, was geschehen war. Sie war durch ihre Unreinheit sowieso schon sozial und religiös ausgeschlossen. Aber hier ist die kostbare Wahrheit nicht nur in dieser einzelnen Begegnung und in der anderen Begegnung, die Jesus immer wieder mit Unreinen und Ausgestoßenen hat, sondern letztlich die Realität des Evangeliums für uns. Wenn Jesus uns sieht, wenn Gottes Blick uns trifft, dann kommen dadurch die verborgensten und schambehaftetsten Details ans Licht. Theoretisch hätte Jesus sich durch die Berührung mit dieser Frau unrein gemacht. Und hier ist das Großartige. Stattdessen reinigt die Berührung die Frau. Die Berührung mit Jesus macht nicht Jesus unrein, sondern letztlich wird die Frau durch die Beziehung, durch die Begegnung, durch den Glauben an Jesus rein. Wie es mal formuliert wurde, es ist ansteckende Heiligkeit. Jesus hat nicht ansteckende Krankheit, sondern er gibt von seiner Heiligkeit. Und deswegen sagt er, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet, dasselbe Wort, eigentlich gerettet. Geh hin in Frieden. Und hier ist das Resultat für dich. Auch wenn du meinst, nichts ergibt noch Sinn in deinem Leben, auch wenn du meinst, dass du an allem verzweifeln musst, du hast immer noch Jesu Wort. Du hast immer noch Jesu Wort, mit dem er zu dir redet und darin dir versichert, er sieht dich, er sieht dich. Glaube wird von Jesus gesehen. Übrigens unser einziger Punkt, der passiv ist. Und darum geht es letztlich. Und hier der vierte Punkt, der Glaube beharrt in Drangsal. Vers 49 sehen wir, während die Frau gerade öffentlich einen sagenhaften Moment in Jesu Gegenwart erlebte, in dieser rettenden Begegnung mit ihm, wird die Bedrängnis für Jairus nur noch schlimmer. Manchmal sehen wir Großes im Glaubensleben anderer. Vielleicht ging es dir schon mal so. Du beobachtest andere und siehst, alles läuft wie Butter sozusagen für sie. Oder sie kamen gerade aus einem großen Schicksalsschlag, aus großer Schwierigkeit mit Gottes Hilfe wieder raus und wurden dadurch gestärkt. Und du wirst enttäuscht. So ging es potenziell Jairus in diesem Moment. Im selben Moment, wo Jesus noch redet, wird dem Vater des Mädchens gesagt, deine Tochter ist gestorben. Und dann auch noch dieser seelsorgerlich nicht nachzuahmende Hinweis, bemühe den Lehrer nicht. Nicht gerade jemand, der wusste, wie er in diesem Moment jemand zu Jesus führen konnte, weil dahinter stand vermutlich jemand, der nicht wusste, wer in Jesus vor ihm steht. Und so sagt er eben, bemühe den Lehrer nicht, gib die Suche auf. Man ist vielleicht versucht zu meinen, Jairus sei durch diese ganze Unterbrechungsaktion von Jesus hier noch entmutigt worden, dass er vielleicht hier in größte Unruhe kam, denn schließlich war Jesus auf dem Weg zu dieser Tochter, die sterbenskrank war, und auf einmal kommt diese Frau aus der Volksmenge und Jesus sagt, oh, wer hat mich gerade angerührt? Und wir können uns vielleicht so vorstellen, obwohl es nicht im Text ist, und vielleicht war das überhaupt nicht, wie es sich vollzogen hat, aber Jairus hätte sich denken können, du hast gerade eine Mission und es geht um das Leben meiner Tochter. Seine Tochter lag im Sterben. Und dann auch noch diese Botschaft. Was jetzt? Wenn dein Glaube Rückschläge erlebt, dann wissen wir, bieten sich sehr schnell andere Stimmen an. So wie auch hier. Da sind vielleicht dann die Stimmen von anderen. Und was sagen andere Leute? Lass die Sache mit Jesus und nimm es nicht so ernst. Und dann sind da die inneren Stimmen. Die inneren Stimmen, die zu uns reden, wo wir uns vielleicht sagen, wenn Jesus mir wirklich helfen könnte oder wollte, dann müsste es doch deutlich spürbarer sein. Oder ich sollte vielleicht einfach eine andere Lösung suchen und so weiter. Das sind die Rückschläge unseres Glaubens. Und ich würde sagen, wenn es zu Rückschlägen in deinem Glaubensleben kommt, dann braucht es besondere Aufmerksamkeit, denn wir wissen nicht, ob es gerade diese Zeit ist, in der Jesus uns was besonders zeigen will. Jairus' Glaube wurde auf die Probe gestellt und in genau diesem Moment ermutigt Jesus ihn. Er hört diese ungläubige Kundgebung von dieser Person, die ihm diese Botschaft überbracht hat. Und er weiß natürlich, wie Jairus jetzt versucht ist durch diese Botschaft. Ist doch klar. Aber gerade diese Situation nutzt Jesus, um ihm eine Lehre im Glauben zu geben. Was sich gerade eben erst bei der Frau abzeichnete, also dass ihr Glaube sie gerettet hat, das wird Jairus jetzt auf eine Art und Weise erleben, die noch viel tiefer geht, in noch größerer Schwierigkeit, nämlich der Schwierigkeit des Todes. Also Jesus geht zu seinem Haus und er sieht die Trauerszene, die Leute, die beweinen und beklagen und was geschehen ist, und Jesus sagt dann etwas ziemlich Unerhörtes. Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Es mutete vielleicht etwas komisch an, wenn wir uns diese Trauerszene anschauen und dann die Leute auf einmal uns vorstellen, wie sie anfangen zu lachen. Aber vielleicht so lachen im Sinne von, was erlaubst du dir da zu sagen? Oder wie lächerlich ist es, nicht zu sehen, was hier geschehen ist? Was redest du da, Jesus? Das Mädchen ist tot. Aber was sagte Jesus eben erst dem Vater? Schaut nochmal Vers 50. Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Der Glaube führt zum Leben. Wie schon in Kapitel 7, da haben wir diesen kleinen Jungen kennengelernt in der Stadt Nain. Und dort hat er ihn aus dem Tod zurück ins Leben gebracht. Und so vollzieht es Jesus auch jetzt wieder. Und verständlicherweise geraten seine Eltern außer sich in Vers 56. Und Jairus war der ultimativen Frage also ausgesetzt. Wird Jesu Kraft auch angesichts des Todes noch ausreichen? Die Frau hatte einen Blutfluss und war in großem Leiden. Doch die Tochter von Jairus war tot. Und jetzt sagt Jesus, glaube nur. Der Tod ist in der Bibel das feindseligste und fremdeste überhaupt. Das, was abnormal ist, per se, der letzte Feind, wie Paulus sagt, der letzte Feind ist der Tod. Das können wir gut nachempfinden, wenn wir mal kurz über den Tod nur nachdenken. Und nach der Bibel ist ja nicht nur das, sondern nach der Bibel ist der Tod auch die Folge dessen, was wir leben, wenn wir getrennt von Gott leben. Paulus sagt in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also es ist genau, was du verdienst und was ich verdiene. Es ist der Lohn unseres Lebens getrennt von Gott. Und diesem Tod können wir nicht entweichen. Wir wissen es alle. Nicht nur dem temporären Tod aus diesem Leben auszuscheiden, sondern dem ewigen Tod in der Abwesenheit Gottes unter seinem Gericht. Aber durch Jesu Leben entsteht inmitten dieser Todesrealität neue Lebenshoffnung. So gewiss der Tod ist, und das müssen wir uns sagen, so gewiss der Tod ist, das Leben, das Jesus inmitten des Todes schenkt, ist noch gewisser. Denn die zweite Satzhälfte bei Paulus heißt, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das bedeutet, dass der Glaube, über den wir reden, am Grab nicht Halt macht. Und warum? Und hier kommen wir zurück zum Anfang. Es ist Glaube an die Kraft des Glaubens. Nein, der Glaube macht am Grab nicht Halt, weil Jesus dort nicht Halt macht. Darum geht es. Es ist nicht Glaube an irgendetwas Größeres als mich selbst, sondern es ist festes Vertrauen auf Gott, der in Jesus Mensch wurde und am Kreuz gestorben ist, um aufzuerstehen und uns ewiges Leben zu geben. Und jetzt schau dir nochmal die 5 Punkte kurz Revue passiert an, die wir durchgeschaut haben. Diese 5 Punkte sind die Geschichte, die das Evangelium in unserem Leben schreibt. Der Glaube bittet und sucht nach Christus. Und dann kommt das Entscheidende. Wir realisieren, Glaube wird von Christus gesehen. Darum geht es. Und dann, wenn wir durch Glauben mit Christus verbunden sind, ist unser Glaube das, was ausharren muss in Drangsal. Doch am Ende siegt der Glaube. Das ist die Geschichte des Evangeliums. Und warum siegt der Glaube? Nicht, weil er intrinsische Kräfte hat. Nein, seine Kraft liegt woanders, nämlich in Jesus, der siegt. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für eine Geschichte mit Jesus nach der anderen, die wir hier privilegiert sind, uns anzuschauen in deinem Wort. Und wir beten, Herr, dass dein Wort Leben in uns schafft. Wo jetzt tot ist, sprech du Leben. Nicht, weil es inspirierende Gedanken sind, sondern weil es die Wahrheit uns bringt darüber, was du bist, wer du bist und was du uns in Jesus Christus zugutekommen lässt. Das Leben, das er schafft. Wir loben dich und preisen dich dafür und beten, dass wir in diesem Sieg feststehen. In Jesu Namen. Amen. Wir möchten jetzt ein passendes Lied am Ende nochmal singen, was wir auch schon letzte Woche gesungen haben. Und das ist kein Zufall und kein Unfall, sondern wir wollen es bewusst noch einmal singen, um uns auch an diese Melodie zu gewöhnen als Gemeinde. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Lasst uns in den roten Liederbüchern Lied Nummer 375 singen. Dass Jesus siegt. Lasst uns dazu aufstehen.